doch, was der Herr sagt, mach dich auf und führe einen Rechtsstreit mit den Bergen, auf dass die Hügel deine Stimme hören. Hört, ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn, ihr starken Grundfesten der Erde, denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Miriam? Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete. Wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal, damit du erkennst, wie der Herr dir alles Gute getan hat. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen, mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an vielen tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts anderes als Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Herr Jesus, öffne du unser Herz für dein Wort und gib du uns ein Wort für unser Herz. Amen. Ich bin eigentlich bei dem letzten Vers hängen geblieben. Der ist eigentlich ein sehr bekannter Vers. Wenn wir den ersten Teil auch noch ausführlich durchreden würden, dann würden wir wirklich die Stunde mehr brauchen. Aber wir beschränken uns auf drei Dinge heute. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Und zum Warmmachen als Einstieg. Möchte ich euch einladen, dass wir die drei Sachen uns zu jedem Buchstaben etwas einfallen lassen, was dazu passt. Also Gottes Wort. Und ich brauche euch jetzt, dass ihr da mitmacht. Was fällt euch ein, bei Gottes Wort zu gehen? Gehorsam. Gut habe ich noch gehört, großartig, noch was, gütig. Was fällt uns mit O ein? Offenbarung. Gott offenbart sich uns. Ordnung, genau, haben wir gerade gehört, wie schwer das ist mit dieser Ordnung. Offene Ohren, das sind ja zwei O's, das ist ja doppelt gemoppelt. Wir haben ja noch ein O, da machen wir dort gleich offene Ohren. Zum T, Treue. Wir haben noch ein T, Tiefe. Dann haben wir ein E. Ewig, Ehrfurcht. Gebt mir ein S. Sieg. Dann haben wir noch ein W. Wahrheit. Offene Ohren haben wir schon. Ein R. Recht. Ruhe, Ratgeber, noch ein T, tun, Prost. Jawohl. Also ihr seht schon, da steckt wieder. Ich habe extra nicht Bibel genommen, weil da wären wir schnell durch. Ich habe Gottes Wort genommen, da bleibt ein bisschen mehr hängen. Dann kommen wir zur Liebe. Was fällt uns da ein mit L? Wie? Langmütig. Mit I? Innig. Immer, kann man auch sagen. Jetzt haben wir wieder ein E. Die Liebe bleibt für immer. Ein B? Bleibt, genau. Ewig haben wir schon. Wir brauchen noch eine E. Ehrlich. Und jetzt kommen wir zur Demut. D. Demut. Das war jetzt leicht. E. Hat schon schwer, ne? Ernsthaft. Einsicht. Halt. M. Steckt schon Mut, ne? Man braucht Mut für die Demut. Mit U. Untertänig. Dann haben wir nochmal ein T. Treue. Also zu den drei Punkten wollen wir uns jetzt noch ein paar Gedanken machen. Danke fürs Mitmachen. Jetzt sind wir warm geworden. Jetzt geht's los mit Gottes Wort. Grundvoraussetzung dafür, dass ich Wort kenne, ist, dass ich es lese und mir Zeit nehme. Wir haben gerade gehört von diesen tausenden Stunden und wie schwer es ist, sich ein paar Minuten hinzusetzen und in der Bibel zu lesen. Dass ich studiere, dass ich buchstabiere, wie wir es gerade gemacht haben. Ein jüdischer Christ sagt einmal so, Gottes Wort lesen ist mir mindestens genauso wichtig wie das Beten. Denn beim Beten, da rede in der Hauptsache ich, und beim Lesen in der Bibel kann Gott auch zu mir reden. Und in unserem Vers steht ja nicht nur Gottes Wort lesen, sondern da steht ein ganz wichtiger Zusatz. Halten, Gottes Wort halten. Das heißt, sich festhalten, das heißt, sich dranhalten, das tun, und das heißt, Gottes Wort auch einhalten, sprich gehorsam sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo Gottes Wort immer weniger an Bedeutung gewinnt. In Zeiten des Wohlstandes sind wir ganz sehr viel damit beschäftigt, den Wohlstand und die damit verbundenen Güter zu pflegen, zu erhalten, zu reparieren, falls sich das überhaupt noch lohnt. Für Gottes Wort ist da wenig Platz. Vielleicht am Sonntag in der Kirche, oder zu Weihnachten, die Weihnachtsgeschichte, das geht auch noch. Aber im Alltag, da lesen wir lieber viele gescheite Bücher, da lassen wir uns vom Fernsehen berieseln, surfen im Internet, will haben, einkaufen und so weiter. Aber Gottes Wort lesen, sich daran halten, gehorsam sein, vielleicht in Krisenzeiten, ja, da ist Gottes Wort ganz gut dafür. Und wenn man Gottes Wort liest und dann danach handelt, weiß ich, ob ihr das kennt, dann gehen eigentlich die Probleme erst los. Ohne Gottes Wort hätte ich wahrscheinlich viele Probleme nicht, hätte ich vielleicht andere. Weil wenn ich mich an Gottes Maßstäben orientiere, dann werden sich die Menschen um mich herum vielleicht ein bisschen an mir ärgern. Wenn ich mich anders verhalte, als das so der Durchschnitt ist, dann provoziere ich dadurch andere. Wenn ich mich an Gottes Wort halte, hat es Konsequenzen für mein Leben, aber auch für das Leben meiner Mitmenschen. Wenn das nicht so ist, dann muss ich mich fragen, ob ich mich nicht zu sehr angepasst habe an die Menschen um mich herum. Und heutzutage ist das leider auch so, dass Gottes Wort nicht nur nicht gelesen wird, sondern dass es ganz offen auch abgelehnt wird. Und die Christen sind die mit Abstand am meist verfolgteste Ethnie, die es auf der Welt gibt. Nur weil sie sich an dieses Wort halten, weil sie manche Sachen anders machen. Und die Bibel wird abgelehnt und das Wort Gottes wird abgelehnt und als nicht mehr zeitgemäß dargestellt. Das kann man wissenschaftlich nicht belegen. Das war vielleicht früher mal so. Und da müsste ich ja über manches nachdenken und mein Handeln überdenken. Das beschneidet meine Freiheiten, da ist ja so viel verboten. Und nochmal zur Erinnerung, unsere gesellschaftlichen Normen und Werte sind von Gottes Wort bestimmt. Und darin sind seine Maßstäbe enthalten. Unsere Kultur ist es. Und das haben wir immer mehr über Bord. Und ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber ich erlebe das im Alltag schon ganz stark, dass das Folgen hat, wenn man sich nicht mehr an Gottes Wort hält. Und die Bibel sagt es auch ganz klar, wir sind keine neutralen Wesen. Da gibt es nicht, ja, schauen wir mal, die österreichische Variante, die funktioniert ja nicht so gut. Und entweder wir richten uns nach der Bibel oder wir werden nach ihr gerichtet. Und das müssen wir uns auch immer bewusst machen. Es gibt jemanden, der Interesse daran hat, dass wir eben Gottes Wort vergessen, das muss nicht einhalten, das muss ins Frage stellen, das muss anzweifeln. Und dass wir lieber 1000 Stunden irgendwo sinnlos verbringen, als ein paar Minuten uns mit Gottes Wort zu beschäftigen. Und der Widersacher, der Durcheinanderbringer, der tritt auch in so einer gewissen Dreieinigkeit auf. Und diese Dreieinigkeit, diese negative, das ist der Baal, die Aschera und der Moloch. Und das sind eigentlich Wirklichkeiten, die schon tausende Jahre alt sind. Und ich möchte euch da noch ein bisschen ins Nachdenken aufbringen, ob diese 1000 Jahre alte Wirklichkeit sich an unserer heutigen Zeit vielleicht widerspiegelt. Ich möchte euch die drei ganz kurz vorstellen. Der Baal, das war zur damaligen Zeit der Gott des Wohlstandes, der Gott des Regens und der Fruchtbarkeit, der Herr des Wachstums, der Gott des Profits, der Herr des Gewinns. Es war der Ersatzgott, der anstelle von Gott Gott, der Anti-Israel-Gott. Und Baal tritt meistens ins Leben der Menschen ein, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass Gott nicht das tut, was sie wollen. Die Aschera, auch Astarte genannt, steht für sofortige Befriedigung gegen Aufgabe vom moralischen Schutz. Die Aschera steht auch für folgende Götter. Sie steht für die Liebe, für die Fruchtbarkeit, aber auch für die Prostitution, für die Pornografie, für Geschlechtsumwandlung, für Gender und ist ein Kriegsgott. Und der Moloch, das ist ganz schlimmer, dem wurden damals Kinder geopfert für Erfolg und Wohlstand und Genuss. Damals haben es die Kinder nach der Geburt geopfert, heute werden es schon vor der Geburt geopfert. So viele Mal zu Gottes Wort. Kommen wir zum zweiten Punkt, Liebe üben. Der bekannteste Text zum Thema Liebe steht im 1. Korinther 13. Gott ist Liebe und Liebe ist Gott. Und wenn aber Gott aus dem Leben der Menschen immer mehr verschwindet, dann wird auch die Liebe immer mehr verschwinden. Und in der Endzeitrede in Matthäus lesen wir, dass die Liebe erkalten wird. Und in der Lesung vorhin haben wir eben auch dieses Dilemma, dass wir oft das tun, was wir eigentlich nicht tun wollen. Und ich möchte euch 1. Korinther 13 jetzt mal so vorlesen, wie es ausschaut ohne Gott und ohne Liebe. Und ich mache das ziemlich persönlich. Ohne Gott, ohne Liebe bist du ungeduldig und gemein. Ohne Gott und ohne Liebe bist du ein verbissener Ehrgeizling. Ohne Gott, ohne Liebe zwingst du anderen deinen Willen auf und bist überheblich. Ohne Gott, ohne Liebe verlierst du den Anstand, bist egoistisch und unversöhnlich. Ohne Gott und ohne Liebe trägst du Verbitterung in dir und bist unglaublich nachtragend. Ohne Gott, ohne Liebe bist du gleichgültig gegenüber dem Schicksal anderer Menschen und hast kein Problem mit der einen oder anderen Notlüge. Ohne Gott, ohne Liebe bist du sofort beleidigt. Ohne Gott und ohne Liebe bist du misstrauisch und siehst in allem nur das Negative. Im Endeffekt bist du ohne Gott und ohne Liebe ein hoffnungsloser Fall. Aber, jetzt kommt das Wichtigste, mit Gott und in seiner Liebe schaut die Welt anders aus. Und da wäre ich jetzt auch ganz persönlich und lese den Text jetzt nochmal vor, wie das ausschaut, wenn Jesus in unserem Leben ist. Weil wenn Jesus in unser Leben kommt, dann bringt er die Eigenschaften, die er hat, mit und die sind dann in Jesus auch in dir und in mir. Und jetzt lese ich das Original nochmal vor. In Gottes Liebe bist du langmütig und freundlich. In Gottes Liebe eiferst du nicht. In Gottes Liebe treibst du nicht Mutwillen. Du bläst dich nicht auf. Du verhältst dich nicht ungehörig. In Gottes Liebe suchst du nicht das Deine. Du lässt dich nicht erbittern. Du rechnest das Böse nicht zu. In Gottes Liebe freust du dich nicht über die Ungerechtigkeit. Du freust dich aber an der Wahrheit. In Gottes Liebe erträgst du alles. Du glaubst alles, du hoffst alles und du duldest alles. Die Liebe hört nicht mehr auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Und ganz wichtig ist mir beim Thema Liebe, dieser zweite Teil, der da noch dabei steht, da steht üben. Und üben tut man was, was man noch nicht so gut kann. Bei der Vorbereitung, wie ich das geschrieben habe, ist mir es ziemlich schier angegangen, weil ich mich ganz oft bei den Punkten auch wiedergefunden habe, die ohne Gott und ohne Liebe sind. Wo ich auch schon die Hoffnung verloren hatte für gewisse Dinge, die in meinem Leben passiert sind. Und wo ich irrsinnig dankbar bin, dass ich das eben üben kann. Und dass das der Maßstab ist, nach dem ich mich ausrichte, dass das ist, was ich eigentlich will. Und diese Eigenschaften, die Jesus hat, dass die sich in meinem Leben auch widerspiegeln. Und das heißt für mich immer wieder üben, üben, üben. Es gibt einen super tollen Sketch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, vom Harpe Kerkeling. Da ist er so eine Lebensberaterin, die Elfje van Dampen, so eine Holländerin, und redet über Beziehungen. Und seine Definition von Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also üben, üben, üben. Dann kommen wir zum dritten Punkt von den drei Dingen, die da uns heute wichtig gemacht werden. Demütig sein. Das deutsche Wort Demut kommt vom Althochdeutschen. Das ist jetzt ein wissenschaftlicher Auszug aus dem Internet. Also KI war es nicht, aber im Internet habe ich das gefunden. Und heißt dienstwillig. Dienen hat im germanischen Gefolgschaftswesen die Bedeutung von Knecht sein, Läufer sein für jemand anders. Mit diesem Wort haben die Germanen damals das lateinische Wort humilitas übersetzt. Und dabei haben sie das lateinische Wort eben auf ihre eigene Weise interpretiert. Für sie besteht Demut in dem Mut zu dienen, dem Leben zu dienen, für andere einzutreten, für andere zu laufen. Und dieser Bedeutung klingt die Bereitschaft mit, von sich selbst und seinen eigenen Bedürfnissen abzusehen und frei zu werden von sich selbst, um sich für andere einzusetzen. Und manchmal ist es mit der Demut, die wir als Menschen oft gerne so in den Vordergrund stellen, eine Demut, mit der Jesus überhaupt nichts anfangen kann. Für uns klingt es immer sehr demütig, wenn wir uns recht klein machen. Wenn wir über unsere Unzulänglichkeiten reden, wir sagen, ach, mein Verstand ist so unvollkommen, weil ich vieles nicht verstehe. Mein Körper ist so unvollkommen. Im Gesicht habe ich so viele Falten und am Gesäß hätte ich so viel Platz dafür. Andere können das viel besser als ich. Und wir glauben ja, dass es besonders demütig klingt, wenn ich sage, ich bin so ein schlechter Christ und mit meiner Heiligung ist es so schlimm und ich muss noch so viel lernen. Und in den Augen von Menschen klingt es relativ demütig, aber in Gottes Augen klingt es überhaupt nicht demütig. Das ist eine Schmähung unseres Schöpfers. Das ist eine Verleumdung Gottes. Denn eigentlich sagen wir damit aus, dass Gott uns nicht heilig machen kann, dass seine Schöpfung nicht gut ist und dass Gott uns bei der Gabe von der Vergabe bei diversen Gaben übersehen hat. Und andererseits klingt es in den Augen der Menschen oft überheblich, wenn wir sagen, danke, dass ich erlöst und geheiligt bin. In Gottes Augen ist es aber Ausdruck von wirklicher Demut, weil ich damit zum Ausdruck bin, dass ich mein ganzes Leben Gott vollständig und ausnahmslos übergeben habe. Dass ich verstanden habe, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Nämlich, damit er meine Unfähigkeiten, meine Unzulänglichkeiten, meine Zweifel, meine Fragen, meine körperlichen Mängel, meine Widerwärtigkeit, meine unheiligen Versuche, mich selbst zu rechtfertigen, das hat er mit ans Kreuz genommen. Dafür ist Jesus gestorben. Und deshalb sind alle Voraussetzungen für Heil und Leben gegeben. Jesus ist heilig. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, dann bringt er seine ganze Heiligkeit mit. Jesus ist ewig. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, dann bringt er seine ganze Ewigkeit mit. Und das gilt nicht erst, wenn wir gestorben sind, sondern ab dem Moment, wo Jesus in dein Leben kommt. Und Jesus ist stark. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, dann bringt er auch seine Stärke mit. Zum Schluss möchte ich euch noch sagen, wie Jesus die Demut gelebt hat. Und möchte euch das anhand der damaligen Zeit, wo Jesus gelebt hat, an der römischen Gesellschaft erklären. In der römischen Gesellschaft gab es 7 Stufen. Das war mal das Oberste, der Kaiser, das war Cäsar mit seinen 24 Ältesten. Dann gab es den Senat, das waren ungefähr 600 Politiker. Dann gab es den Equestrian, das sind die Wirtschaftsbosse. Das konnte man nur werden, durch, dass man das geerbt kriegt. Dann gab es die Dekurion, das waren die Stadtpolitiker, das waren die Wichtigen. Diese Position konnte man erkaufen. Und dann war ein großer Schnitt und dann kamen die Citizen, das waren die normalen Bürger, die Freedmen, das waren freigelassene Diener und die Servants, das waren die Diener. Und die ersten 4 Klassen, also der Kaiser, Senat, Equestrian, Dekurion, das machten 3% der Gesamtbevölkerung aus und die haben 97% des Vermögens besessen. Man konnte sich vom Diener zum Freigelassenen freikaufen und irgendwann konnte man sich das Bürgerrecht erwerben und die nächste Sprosse der Karriere leider noch in die Stadtpolitik einkaufen. Und Jesus kam als Diener in diese Welt. Und in der damaligen Zeit gab es nur noch eine Stufe unter dem Diener und das war jemand, der öffentlich am Kreuz hingerichtet worden ist. Das heißt Demut im Sinne von Jesus. Also nochmal, Gottes Wort halten, Liebe üben, üben, üben. Und das ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und demütig sein. Amen.